ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Rundfunkkommission der Bundesländer will die öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehprogramme deutlich reduzieren. Geplant ist, dass bundesweit 20 Radioprogramme und 4 bis 5 Fernsehspartenkanäle wegfallen. Welche Angebote gestrichen werden, können ARD und ZDF demnach selbst bestimmen. Die Fernsehprogramme können alternativ als Online-Stream fortgeführt werden. Über die Pläne entscheiden jetzt noch die Ministerpräsidentenkonferenz und alle Landesparlamente.
Die Tagesschau am 19. September 2024, am Donnerstagabend, zu einem finalen Reformpapier, das in einem Medienstaatsvertrag münden soll. Mehr dazu gleich von der Koordinatorin der Medienstaatsvertragsverhandlungen zwischen den Ländern. Außerdem in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 21. September 2024. Multikulti. Vor 30 Jahren startet der erstes Integrationsprogramm in Deutschland. Und mittel- und osteuropäisches Journalistenseminar zu Gast live im Medienmagazin und ihr könnt euch ruhig schon mal bemerkbar machen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Aber erstmal gleich wieder raus. Aber ja, und das alles wie gewohnt natürlich.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin und wie vorhin gehört, sollen 20 ARD-Radioprogramme und 4 bis 5 Fernsehspartenkanäle von ARD und ZDF ab 2025 wegfallen. Ich habe mir das heute Mittag von der Medienpolitikerin der Bundesrepublik schlechthin erklären lassen. Heike Raab, sie ist Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien. Und ich fragte Sie eingangs zunächst, die geplanten Veränderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind ja deutlich und unübersehbar auf Reduktion der Struktur und des Programms ausgelegt, weil der Rundfunkbeitrag nicht erhöht werden soll, obwohl unabhängige Experten aus der sogenannten KEF genau das empfohlen haben.
Hallo Herr Wagner, ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich will sagen, das ist eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch zukunftsfest machen soll, in allererster Linie. Denn die Welt wird immer digitaler und das geht natürlich auch nicht an den Medien vorbei. Und deshalb ist die Frage, was braucht man linear, analog oder geht man ins Streaming, in die On-Demand-Bereiche hinein? Und an allererster Linie steht hier, wir schaffen auch eine gemeinsame digitale Plattform. Und dahinter steht natürlich auch die Frage, was braucht man dann analog? Und natürlich spielt auch immer das Thema, wie kann alles finanziert werden, eine Rolle. Wir Länder haben uns am Mittwoch darauf verständigt, nach einem langen Diskussionsprozess, wir wollen den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks qualitativ nochmal anheben und deutlich machen, wofür wir Qualitätsmedien brauchen. Wir wollen ihn aber auch quantitativ beschränken und in die digitale Zukunft überführen.
Als wir uns im November 2022 in Mainz am Rande der Concon über das öffentlich-rechtliche System unterhalten hatten, sagten Sie:
Hier ist ein Wildwuchs entstanden. Das heißt,
aber darf ich Sie kurz unterbrechen? Kontrollierter Wildwuchs?
Unkontrollierter Wildwuchs.
Frau Raab, ist der Reformstaatsvertrag jetzt das Zurückschneiden des unkontrollierten Wildwuchses?
Es ist ein Neusortieren. Würden wir heute den 2024 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu erfinden und wir müssten ihn neu erfinden, gegen Fake News, gegen Desinformation, sind Qualitätsmedien ein ganz wirksames Mittel, dann würden wir ihn aber etwas anders strukturieren. Wir haben die ARD in ihrer föderalen Verfasstheit mit den neuen Anstalten, wir haben das ZDF, das Deutschlandradio, wir haben kleine und große Anstalten, wir haben unendlich viele Hörfunkwellen und das ist alles sehr diversifiziert und zudem gibt es noch unfassbar viele Apps. Es gibt die Vollprogramme von ARD und ZDF, dann darunter auch noch 10 weitere Kanäle, die sehr unterschiedlich sind. Und wir wollen hier auch im Sinne der Konsolidierung und der stärkeren Nutzung im digitalen Bereich konsolidieren. Und das muss auch sein. Man kann nicht immer nur was obendrauf satteln. Dann wird nämlich ein System immer teurer und es wird auch zum Teil nicht mehr so intensiv analog genutzt. Und deshalb wollen wir den Rahmen neu definieren, aber werden dabei natürlich keinesfalls in die Programmfreiheit und Programmhoheit der Sender eingreifen.
Sie wollen rund die Hälfte der TV-Spartenkanäle reduzieren und es den Anstalten überlassen. Wer streicht denn freiwillig den Kika oder Tagesschau 24 oder Phoenix? Das klappt ja noch nicht mal in der ARD mit One oder ARD Alpha. Warum folgen Sie nicht der biblischen Lehre, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, also in dem Fall die Medienpolitik, und sagen ganz genau konkret, was nicht mehr beauftragt wird und dann ist gut?
Wir haben mit einem Staatsvertrag, die kriegen ja alle von uns immer in Nummern, dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag schon mal diesen Digitalisierungsgedanken aufgegriffen und haben den Anstalten gesagt, ihr könnt linear abschalten und könnt in die digitalen Welten überführen, wie das Netflix und andere auch tun, die man gar nicht linear empfangen kann, die Streaming-Plattformen. Da haben sie aber nicht von Gebrauch gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, aber wir wollen es nicht einfach hinnehmen, dass immer mehr geschieht, weil die digitale Plattform soll auch noch on top kommen. Und deshalb folgen wir einem Gedanken, den wir vor Jahren mal bei der Etablierung des Jugendprogramms Funk verfolgt haben. Es kommt was Neues und dafür müssen alte Zöpfe abgeschnitten werden. Neu kommt jetzt die digitale Plattform und dafür müssen andere Dinge wegfallen. Jetzt haben wir entlang des Auftrages des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so Körbe gebildet oder Portfolios. Im Auftrag steht klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll Kultur auch weiter verbreiten. Er soll Information, Dokumentation und Bildung verbreiten. Und das ist jetzt ein neuer, wichtiger Schwerpunkt. Wir haben gesehen, das Durchschnittsalter der Nutzerinnen und Nutzer der öffentlich-rechtlichen Angebote ist ganz schön gestiegen. Die Vollprogramme sind in der Regel weit über 50, 60, 70, 80 Jahre. Und wir dürfen die jüngeren Generationen nicht verlieren. Deshalb ist der dritte große Korb jüngere Menschen. Und wir haben bei der Kultur Arte, der deutsch-französische Kanal, ein Vollprogramm, staatsvertraglich abgesichert und Dreisat mal gedanklich zusammengefasst. Wir haben im Bereich Bildung, Dokumentation, Information, ARD Alpha, ZDF Info, Phoenix und Tagesschau 24 zusammengefasst. Und wir haben bei dem Bereich jüngere Menschen natürlich den Kika-Kanal, den niemand abschaffen will. Funk, das sich an junge Menschen richtet, die eigentlich nur noch only online unterwegs sind, und haben dann aber ZDF One und ZDF Neo auch mal nochmal gebündelt. Und hier wollen wir die Forderung an die Anstalten richten, dass sie in diesen Bereichen entlang des Auftrages konsolidieren.
Dann sind 20 Radioprogramme zu viel. Warum nicht 18 oder warum nicht 10? 18 würde ja viel sinnvoller sein, weil es 9 Landesrundfunkanstalten gibt. Dann muss jede Landesrundfunkanstalt 2 Programme einstellen. Aber Sie kommen auf 20. Wieso denn das?
Wir haben sehr unterschiedliche ARD-Rundfunkanstalten. Wir haben den NDR, wo 4 Länder mitwirken. Wir haben den WDR, der 17 Millionen oder 18 Millionen nordrhein-westfälische Menschen versorgt. Und wir haben Radio Bremen und Saarländischen Rundfunk, die eine viel kleinere Nutzerzahl aufgrund der geografischen Gegebenheiten haben. Deshalb haben wir eine Formel entwickelt, weil man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Wir sagen 4 Hörfunkwellen pro Anstalt, dann ein Add-on, ein Plus für die Mehrländeranstalten, damit man auch die regionalen Besonderheiten in den Blick nehmen kann und die Anstalten wie Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo wir einfach eine ganz hohe Einwohnerzahl haben, die können natürlich auch ein Plus haben. Das ist aber die Obergrenze. Man kann natürlich auch darunter bleiben, wie es der Hessische Rundfunk gerade vormacht, der auf 3 Hörfunkquellen sich konzentrieren will. Also wir machen hier eine Maßgabe nach oben mit dem starken Input, dass mehr Regionalität seitens der Hörfunkwellen in der ARD präsentiert werden muss. Die nationalen Wellen sind die, die das Deutschlandradio anbietet.
Ich habe die Logik dahinter noch nicht ganz verstanden, denn es ist ja eigentlich egal, ob 18 Millionen wie in NRW zuhören oder nur 4 Millionen im Ballungsraum Berlin-Brandenburg. Die Bevölkerung differenziert sich ja nicht nach der Stärke der Einwohnerzahl aus, sondern nach der Art und Weise, wie sie zusammengesetzt ist. Und da ist natürlich Berlin als Schmelztiegel verschiedener Kulturen geradezu differenzierter als möglicherweise NRW. Also wieso machen Sie das so mit, mit dem Taschenrechner und sagen, mehr Einwohner, auch mehr Radiosender?
Ich will mir die Brille des ländlichen Raumes aufsetzen und ich führe jetzt einfach mal das Beispiel aus meiner Heimatregion Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die gemeinsam den SWR als Hörfunkgebiet haben, benennen. Dialekte spielen in der Lebenswirklichkeit und im Alltag der Menschen auch eine ganz große Rolle. Und hier gibt es durchaus eine Klangfärbung in den Sendern. Es gibt unterschiedliche regionale Nachrichten, die in den Hörfunkwellen auch eine besondere Rolle spielen. Und da interessiert die Menschen in Stuttgart vielleicht nicht unbedingt, was rund um den ersten FC Kaiserslautern am Betzentag passiert. Deshalb die Regionalität kann sich und soll sich auch sehr gerne im Hörfunk widerspiegeln. Das ist auch identitätsstiftend und das ist auch eine wichtige Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, neben Information, Kultur, Bildung, auch Unterhaltung, dass er natürlich auch in der Gesellschaft als fünfte Säule in der Demokratie auch durch die Berichterstattung die lokalen Ereignisse eine Rolle spielt.
Mit dieser Definition ist ja SWR 3 als Popwelle bei Ihnen dann gar nicht streichbar, weil auch da Regionalinformationen verbreitet werden. Aber durch die Klangfarbe kann man sich natürlich vorstellen, dass alle Popwellen dasselbe spielen, weil es ein Massengeschmack ist. Also das wird nochmal sehr schwierig werden, da jetzt Programme zu streichen. Aber sind das nun beitragssenkende Maßnahmen, die Sie im Reformpaket beschließen, oder gibt es trotzdem eine Beitragsanpassung vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt?
Das wird in Zukunft den Beitrag senken. Aber wir müssen ja den Ist-Stand betrachten. Greifen diese Reformen, die wir vorschlagen, werden erst in Zukunft ihre Wirkung entfalten, weil ja auch Spartenkanäle oder Hörfunkwellen nicht sofort und unverzüglich abgestellt werden können. Wir haben aber die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs um ein Sondergutachten gebeten, dass sie das bewerten, wann und wie es wirksam sein wird. Und erste Hinweise deuten darauf hin, jetzt die KEF-Empfehlung umzusetzen, das heißt, den Beitrag ganz moderat anzuheben, um dann in der nächsten und übernächsten Beitragsperiode Reformen umzusetzen und dann langfristig für eine relative Beitragsstabilität zu sorgen. Da aber der Staatsvertrag rein technisch wegen der Verfahrensabläufe auch noch nicht zum 1. Januar umgesetzt sein wird, sondern erst frühestens im Sommer 2025 ratifiziert ist, könnte das aber auch erst im kommenden Jahr, Mitte des Jahres greifen.
Das wird nochmal spannend, wenn es konkret wird, um welche Radio- und TV-Programme es letztlich gehen wird, die nicht mehr wie gewohnt ausgestrahlt werden. Die Medienpolitik plant großes Reformpaket beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer Reduzierung von linearen TV- und Radioprogrammen. In der Leitung immer noch die Koordinatorin dieser Reformvorschläge in der Rundfunkkommission der Länder, Heike Raab. Sie haben noch ein anderes Problemfeld identifiziert, die Presseähnlichkeit im Netz öffentlich-rechtlicher Angebote. Nun hat einer Ihrer Vorgänger bereits 2008 hier im Medienmagazin gesagt:
Zunächst mal ist der Begriff presseähnlich der Versuch, Schutzbereiche zu definieren. Das heißt zu sagen, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht machen? Und er soll nicht ein presseähnliches, zeitungsähnliches Angebot im Netz unterbreiten. Dies wird dann wie viele andere Rechtsbegriffe auch in der Bundesrepublik durch konkrete Ansehung und durch konkrete Rechtsprechung auch ausgefüllt. Und vielleicht finden wir zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern auch noch einen Weg, der erlaubt, die Dinge gütlich voneinander zu trennen und zu besprechen. Wir haben solche Vorbilder in der Vergangenheit. Beim Bildschirmtext gab es zum Beispiel einen gemeinsamen Ausschuss zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf ähnliche Regularien, Regelungsmechanismen auch hier zurückgreift, um die Situation zu befrieden. Und ich glaube, nach wenigen Jahren wird sich das so sortiert haben, dass niemand mehr darüber reden wird.
Nun müssen wir darüber reden, Frau Raab. Warum?
Es wäre schön, dieser Kompromiss damals hätte gehalten. Es gab dann vor 5, 6 Jahren den erneuten Versuch, wieder das gleiche Ziel zu verfolgen, im dualen System von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien hier Leitplanken einzuziehen, die allen ein auskömmliches Miteinander ermöglichen. Und durch die fortschreitende Digitalisierung ist natürlich auch total viel möglich geworden, weshalb wir da nochmal nachgearbeitet haben und haben hier in der digitalen Welt Presseähnlichkeit, Sendungsbezug wieder als Rechtsbegriffe fortentwickelt und haben für die Streitfälle, die es unbenommen immer gegeben hat, eine Schlichtungsstelle ermöglicht.
Die wurde aber nicht in Anspruch genommen, wenn ich richtig informiert wurde.
Es gab dann eine Schlichtungsvereinbarung und eine Schlichtungsstelle, aber diese ist in den Streitfällen leider nie angerufen worden. Stattdessen laufen im Moment Klageverfahren, weshalb wir seitens der Rundfunkkommission erstens bedauern, dass diese Schlichtungsvereinbarung gekündigt worden ist einseitig. Sehen jetzt oder hören, dass es wieder Gespräche dazu gibt, eine neue Schlichtungsvereinbarung zu vereinbaren. Das wäre der beste Weg. Aber für den Fall, dass es nicht gelingt und auch nicht mit Selbstverpflichtungserklärungen seitens der Öffentlich-Rechtlichen hier mehr Klarstellung, mehr Selbstdisziplin vielleicht auch zu üben, werden wir andere Formulierungen für den Reformstaatsvertrag vorsehen.
Das heißt, Sie werden jetzt vorgeben, wie viele Wörter presseähnlich sind in einem Text?
Das macht gar keinen Sinn. Denn es ist klar, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen die audiovisuellen Inhalte, das heißt Bild und Ton, das Bewegtbild im Vordergrund stehen soll, während die Zeitung wie das gedruckte Papier auch nicht mehr der Bezugspunkt ist. Wir sehen, dass die Zeitungsverlage heute ja auch multimediale Angebote liefern, auch um ihre Leserinnen und Leser zu erreichen. Aber es ist sehr abstrakt, ein sogenanntes Ebenenmodell. Wenn Sie beispielsweise die App der Tagesschau öffnen, muss auf den ersten Blick, auf der ersten Ebene ganz klar das Bewegtbild und der Ton stehen und erst auf der zweiten und dritten Ebene kann Text sein. Und jetzt besteht die Frage darin, wie viel Text ist es und gibt es noch einen Sendungsbezug? Und wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten den Sendungsbezug sehr, sehr weit ausgelegt haben. Man hat Texte zu Sendungen gemacht, die irgendwann im Jahr mal gelaufen sind. Wir würden uns politischerseits wünschen, dass man hier im Zuge des kooperativen Miteinanders Lösungen findet. Und wir werden auch im Staatsvertrag Lösungen für die Zeitungsverlage vorsehen. Wenn zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Beiträgen eine Verlinkung, war bisher die Verlinkung zu den Angeboten der Tageszeitung verboten, weil die oft hinter einer Paywall sind. Aber das werden wir jetzt zum Beispiel lockern und ermöglichen. Kooperation ist besser als Konfrontation, möglich machen statt verhindern, aber auch alles in einem Rahmen, der allen das wirtschaftliche Arbeiten im Qualitätsmedienbereich ermöglicht.
Wir reden immer noch über einen Entwurf, wenn er auch final ist, weil er muss dann erst von den Ministerpräsidenten und Präsidentin abgezeichnet werden sozusagen. In der RBB-Rundfunkratssitzung vom 19. September gab es Kritik an der Tatsache, dass die Gremien offenbar bei diesem doch deutlichen Veränderungswunsch nicht einbezogen wurden. Hören wir mal dazu einen Ausschnitt aus der Rundfunkratssitzung. Herr Dr. Offenberg.
Ja, Herr Vorsitzender, wir haben doch kurz auch darüber schon im Programmausschuss gesprochen, darüber, dass über die anstehende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Ausschluss der Rundfunkräte diskutiert werden soll. Das haben offenbar die Länder so vereinbart. Und wir dachten, es wäre doch angebracht, wenn der Rundfunkrat auch dazu sagt, wir sind auch noch da und wir möchten auch für den RBB, aber vielleicht hat es auch eine Signalwirkung auch für andere, mitdiskutieren.
Das war der Vertreter der jüdischen Gemeinde, Dr. Moshe Abraham Offenberg. Gibt es denn eine Möglichkeit, da noch mitzudiskutieren? Können Sie Entwarnung geben?
Aber klar wird mitdiskutiert. Erstens mal habe ich schon eine Reihe von Diskussionen auch mit Gremienmitgliedern und der Gremienvorsitzendenkonferenz gehabt, aber wir waren jetzt dabei und haben einen Text abgestimmt, der gerade in eine Form gebracht wird, die wir zur öffentlichen Anhörung stellen wollen. Und darüber, über diesen Entwurfstext werden sich im Laufe der nächsten Woche die Ministerpräsidenten beugen. Und dann hoffe ich, dass wir Ende der Woche zum nächsten Wochenende hin den Text auch auf der Seite der Rundfunkkommission öffentlich zur Anhörung stellen können. Das wird eine kurze Frist diesmal sein, weil wir noch Ende Oktober, wenn alles gut laufen würde, im Idealfall die sogenannte Paraffe, das heißt die Zustimmung aller 16 Regierungschefinnen und Chefs unter diesen Staatsvertrag bekommen könnten. Denn dann startet erst das parlamentarische Verfahren. Ein solcher Staatsvertrag geht zweimal in alle Parlamente. Und selbstverständlich werden wir in dieser Phase auch gerne diskutieren. Und ich darf das auch für alle meine Länderkolleginnen und Kollegen sagen. Wir brauchen die Diskussion. Wir brauchen die Diskussion über die Medien in unserer demokratischen Welt und wie sie aussehen, wie Kontrolle stattfinden kann, wie Transparenz über die Zahlungen läuft. Das ist mir und das ist uns allen ganz wichtig.
Meint Heike Raab, sie ist Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und Europa und Medien. Und ich möchte Sie noch an dieser Stelle anschließen, weil das Stichwort RBB-Rundfunkrat eben schon viel an eine nicht öffentliche, also geheime Abstimmung im Rundfunkrat in dieser Woche. Die Abberufung eines RBB-Verwaltungsrats stand zur Diskussion. Der Rundfunkrat sah nach rund einstündiger nicht öffentlicher Beratung keinen Anlass, die 2023 gewählte Verwaltungsrätin Juliane Schütt abzuberufen. Die ehemalige OAB-Journalistin und heutige Rechtsanwältin hatte die freie Mitarbeit ihres Mannes bei Radio 3 und eine freundschaftliche Nähe zur heutigen RBB-Programmdirektorin Katrin Günther nach Medienberichten mutmaßlich nicht ausreichend genug offengelegt, sodass der Eindruck von Befangenheit entstanden wäre, der die Kontrollarbeit behindern würde. Das sah der Rundfunkrat mehrheitlich anders. Für den Rundfunkratsvorsitzenden Oliver Bürgel Ausdruck eines Lernprozesses, den die Aufsichtsgremien durchlaufen würden.
Wir als Rundfunkrat werden jetzt Compliance-Regeln einführen, die dieses Verfahren klarer macht, transparenter macht. Ich kann dafür sagen, bei den Zuhörern nur werben, dass man anerkennt, dass es auch ein Lernprozess ist, der stattfindet. Und ich finde es gut, dass wir lernen. Wir lassen es nicht durchlaufen. Wir haben diskutiert und wir haben Konsequenzen gezogen. Die Konsequenzen sind, es wird ein neues, intensiveres Regelwerk geben, das solche Sachen zukünftig verhindert.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sollte es anders sein? Barbara John, Ausländerbeauftragte, Sie sind unsere erste Studiogästin. Wie fühlen Sie sich denn so hier in diesem Multikulti-Studio?
Das ist ein ganz kleines, aber sehr feines Studio. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so gerne in einem Studio gesessen wie heute Abend. Denn ich freue mich natürlich sehr über die Eröffnung von Multikulti Radio.
Ja, so klang es am 18. September 1994 im Studio von SFB4 Multikulti. Wir hörten die Moderatorin Elke Kuhne und Barbara John, Berlins erste Ausländerbeauftragte, anlässlich des Sendestarts der Welle. Mit SFB4 Multikulti startete also das erste Integrationsprogramm in Deutschland überhaupt. Das Programm sendete ab 1994 und wurde am 31. Dezember 2008 dann eingestellt aus Kosten
Kostengründen, wie es damals hieß. Und anlässlich der Gründung von Radio Multikulti vor 30 Jahren trafen sich am 20. September ehemalige Mitarbeitende der Welle, um gemeinsam zu feiern und vielleicht sich zu erinnern und auf die Anfänge des Programms zurückzublicken. Jürgen M. Edelmann war für das Medienmagazin vor Ort, ist jetzt im Studio. Wie wirkte das Treffen auf dich? Eher eine Trauerveranstaltung? Oder?
Zunächst habe ich das Treffen zum Start von der SFB 4 Multikulti vor 30 Jahren als ein besonderes Wiedersehensfest empfunden. Dazu muss ich sagen, dass auch ich einst Teil dieser Redaktion war. Ich habe von 2002 bis 2005 dort die Pressearbeit gemacht.
Nun war auf den Frequenzen von SFB 4 schon sowas wie ausländisches, ich sag mal dann auch kulturelles zu hören gewesen. Das waren fremdsprachige Programme von, man sagte damals noch, Gastarbeitern für Gastarbeiter. Und dann gab es also diesen Sendestart. Warum gab es denn diese Programme diesen Neustart eigentlich?
Das Programm ist damals vor dem Hintergrund der ausländerfeindlichen Anschläge in Rostock, Lichtenhagen und Mölln gestartet. Zunächst war es eine Experiment. Es mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Und so war es ein ganz besonderes Angebot. Das war nicht so ganz einfach, das durchzusetzen. Und vor allen Dingen war es auch nicht einfach, UKW-Frequenzen zur Verfügung zu stellen. Denn in vordigitalen Zeiten waren Ausstrahlungswege noch sehr begrenzt. Und die frequenzrechtlichen Rahmenbedingungen jener Zeit hat mir der damalige Direktor der Landesmedienanstalt Hans Hege von Berlin-Brandenburg erläutert.
Also ich muss ein bisschen ausholen, was sich damals abgespielt hat. Also nach der Einheit hatten wir Frequenzen im Ostteil Berlin und im Westteil Berlins, die weit nach Brandenburg ausgestrahlt haben. Und in dem Zusammenhang sind Programme ja auch weggefallen, wie RIAS 2 und der Berliner Rundfunk. Und der SFB hatte mehr Frequenzen, als er nutzen wollte. Und dann stellte sich die Frage, was passiert damit? Und wir haben nicht über Programme entschieden, aber wir hatten natürlich auch zu respektieren, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Aber wir konnten einen gewissen Einfluss ausüben an die Vergabe von Frequenzen. Da gab es eben zwei Fälle. Das eine war Inforadio, das bis heute fortwirkt, und das andere war Radio Multikulti. Zu Radio Multikulti, also wir haben weder den Namen erfunden noch das Programmkonzept. Also das war ja Aufgabe engagierter Mitarbeiter im SFB, der dieses vorgestellt hat. Also wir haben die Frequenz zur Verfügung gestellt, jetzt vor 30 Jahren. Und dann war es an der Sache der Programmmacher im SFB, daraus das Beste zu machen.
Gesendet wurde dann das erste Jahr aus Containern am Haus der Kulturen der Welt, die da aufgestellt waren. Tagsüber gab es Magazinsendungen auf Deutsch. Abends übernahmen die sogenannten Gastarbeiterprogramme in verschiedenen Sprachen. Nachts schalteten sich verschiedene Radiostationen der European Broadcasting Union zusammen. So waren die Anfänge. Wie man heute bei den Macherinnen und Machern auf die Anfänge dann zurückblickt, konnte ich bei der Geburtstagsveranstaltung für uns einfangen.
Ich bin Gundalan, und ich habe bei Radio Multikulti Redaktion gemacht, war Reporterin. Ich war die ganzen 14 Jahre dabei.
Ich heiße Johannes Theurer und ich bin seit April 1994 bei der Gründungsphase von Radio Multikulti dabei gewesen. Also aus einer total naiven Idee von, was da musikmäßig passieren sollte, durfte ich eine Musikredaktion bauen und war Musikchef dann für 9 Jahre.
Was hat die Arbeit so besonders gemacht?
Weil es eben so viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ländern waren und wir ein Thema hatten, Vielfalt, Repräsentanz von den vielen Menschen in der internationalen Stadt Berlin. Das war ja 1994, da sah die Stadt und die Welt, auch die Musikwelt, noch ganz, ganz anders aus.
Dann haben wir natürlich versucht, die Musik, die die Leute nicht kannten, weil sie aus aller Herren Länder stammte, in irgendeiner Art und Weise dem Publikum bekannt zu machen. Das heißt, wir haben versucht, immer wieder ähnliche Dinge so vorzutragen, dass sich das in die Gehörwindungen der Hörer so einprägt, dass sie nachher sagen können, ach ja, gefällt mir, oder ich kenne es wieder. Denn das ist ein großes Problem beim Radio machen. Die Leute hören gerne die Musik, die sie sowieso schon kennen.
Mein Name ist Ilona Marenbach. Ich war Chefredakteurin bei Radio Multikulti. Angefangen habe ich als Redakteurin, Chefin vom Dienst. Und in den letzten 5 Jahren hatte ich die Leitung des Senders.
Wie wäre Radio Multikulti heute?
sicherlich nicht so wie vor 16 Jahren. Ich glaube, wir hätten uns weiterentwickelt. In welche Richtung kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, der RBB hat tatsächlich die Möglichkeit verspielt, einen richtig tiefen Draht in die Gesellschaft, in diese sehr diversifizierte Gesellschaft aufrechtzuerhalten, in dem Multikulti gekappt wurde. Und ich glaube, wir hätten das geschafft, wenn man uns unterstützt hätte, wenn man halt die Möglichkeiten, die der Sender und vor allen Dingen die Leute, die alle heute Abend hier sind, mitgebracht haben, wenn man das richtig gefördert hätte, hätten wir heute ein ganz anderes Standing als vor 16 Jahren.
Das originäre Programm von RBB Radio Multikulti gibt es, wie erwähnt, nicht mehr.
Das kann man definitiv sagen. Wir sind nicht in der Lage, ein Programm wie Multikulti weiter zu finanzieren. Und insofern kann man sicher davon ausgehen, dass es Multikulti ab 1. Januar nicht mehr geben wird.
So war's. Sie hörten das Mitglied der RBB-Geschäftsleitung Christoph Singelstein 2008. Das WDR-Programm Funkhaus Europa wurde aufgeschaltet mit Programminseln für den RBB und Radio Bremen, später umbenannt in Cosmo. Sie können das immer noch hören. Ein Rest-Multikulti-Team wanderte ins Internet aus, in ein Studio Kreuzberg, machte dann Multikult FM, eingestellt im April 2023, und letztlich hat der RBB ein kreatives Team verloren, kann man schon so sagen, auf dem Rücken von Sparbemühungen. Oder Jürgen, wie siehst du das?
Na, mir ist an dem Abend gestern besonders aufgefallen, dass es vor allem besonders der Umgang war, den die Kollegen, ehemaligen Kollegen miteinander gepflegt haben. Schließlich arbeiten dort Menschen verschiedener Herkunft zusammen und da gebot es auch immer einen gewissen Respekt zu haben, ein besonderes Interesse für die Kultur des anderen zu entwickeln. Und das hat sich dann auch immer bei öffentlichen Veranstaltungen gezeigt, die Radio Multikulti gemacht hat. Man denke da nur an den Karneval der Kulturen oder die jährliche große Radio Multikulti Party. Aber letztendlich ist das Wichtigste, dass es ja ein Angebot mit Cosmo für die Hörerschaft weitergibt.
Und wir haben ja gehört, es wird weiter gestrichen in der ARD. 20 Radioprogramme müssen gehen. Kann möglicherweise, unfreiwillig zwar, aber dieses Beispiel Vorbild sein für Kooperation, also dass man Ressourcen zusammenlegt, was schätzt du?
Ja, vielleicht ist diese Form von Zusammenarbeit unter zunehmendem Spardruck wirklich eine Option. So lässt sich Integrationsradio unter Umständen bei seinen Hörern überhaupt im Bewusstsein halten. Was jedoch leicht bei solchen Kooperationen verloren gehen kann, ist der direkte Kontakt zur Zielgruppe. Jemand, der nach Berlin zugewandert ist, macht schließlich hier andere Erfahrungen als in Nordrhein-Westfalen oder Bremen. Die Kontakte in die Communities sind einfach anders. Dieser sei noch ergänzt, das Programm von Cosmo erreicht allerdings heutzutage nach Messungen der Media-Analyse bundesweit 154.000 Hörer. Radio Multikulti haben zuletzt im Jahr 2008 41.000 Hörer eingeschaltet. Ein größeres Ausstrahlungsgebiet bedeutet in diesem Zusammenhang also eine höhere Anzahl an Zuhörern insgesamt.
Danke, Jürgen M. Edelmann, für diesen kurzen Geburtstagsreport. Und ich ende oder schließe ab mit einem Jingle aus jener Kampfeszeit um Multikulti.
Mutti, sag ich Mutti, Multikulti ist cool. Sagt die Mutti, wer? Sag ich Mutti, Multikulti. Sagt die Mutti, Multikulti? Nein, sag ich Mutti nicht. Mutti, Multi, sagt die Mutti, cool. Nur wieso nicht Multikulti? Sag ich, weiß ich nicht. Mutti, sagt die Mutti, aber Mutti ist cool. Sag ich, gut, Mutti, lass den Kudel mutteln. Mutti, komm, nimm deine coole Mutti da, unterschreiben. Die sollen beim Sparen Mutti nicht übertreiben, sagt die Mutti. Ach so, Mutti. Multikulti. Klar, Multikulti muss bleiben.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und damit kläre ich jetzt die vielen Stimmen vom Anfang auf. Es bleibt multikulturell, das können wir schon mal sagen, auch wenn der Erste am Mikrofon Werner Lange ist, ein langjähriger Medienjournalist, der mir, ja, ich schätze mal, wenigstens 10 verschiedene Nationen hier ins Studio getragen hat. Werner, du machst nebenbei auch noch was für die Sächsische Stiftung für Medienausbildung und ihr veranstaltet einmal jährlich im September seit 2001 das Mittel- und Osteuropäische Journalistenseminar. Wenn du das jetzt mal zurückverfolgst, 2001 viel passiert, haben die Themen gewechselt oder interessiert man sich im Ausland für Deutschland immer für dasselbe, nämlich für Demokratie, Freiheit, Rundfunkfreiheit?
Ja, wir haben im Büro von Hahn Media und mit uns auch da drauf ein großes Plakat mit all den Journalisten, die während der ganzen Zeit da waren. 2001, was waren das für Leute, was hatten die für Interesse an Deutschland. Das war zu der damaligen Zeit, wir wollen gerne näher an Europa ran. Das war eben die EU oder damals noch die EG. Man guckte nach Visionen, man schaute nach vorne. Dann ging es so weiter, 2004, man war in der EU bzw. EG damals. 2007 kamen dann noch Rumänien und Bulgarien dazu und dann hat man schon gemerkt, es war eine gewisse Sättigung da von der Neugierde her. Man war dann eher so neugierig, wie macht ihr das? Wie können wir vielleicht etwas besser machen? Und wenn ich jetzt so hinschaue, dann haben wir die gleichen Probleme. Rechtsruck in der Gesellschaft, wie geht es weiter mit dem Journalismus? Wir machen sehr viel mit Leuten, die auch im Medienbereich etwas tun, mit dem Chefredakteur, mit dem Intendanten des Deutschlandradios. Wir sind irgendwie bei der Bundesregierung. Wir waren heute beim deutsch-französischen Juristentag. Da geht es um EMFA, also um das Problem, was Osteuropa im Moment eben hat. Wie werden die Medien dort finanziert? Sind die noch unabhängig? Welche Zukunft haben die? Da schauen die natürlich auch zu uns und wir sind jetzt ja mittendrin.
Ja, und mittendrin sind auch drei Auserwählte aus dem Pulk. Ich begrüße ganz herzlich Margarita, Dorina und Martin. Vielleicht stellt ihr euch erstmal genau in dieser Reihenfolge vor. Margarita, woher kommst du und was interessiert dich an Deutschland genau?
Hallo, ja, ich bin Margarita aus Bulgarien. Was mich eigentlich nicht nur interessiert, aber auch fasziniert in Deutschland, ist es genau das duale Mediensystem, was in unseren Ländern einfach nicht so ist. Und es ist einfach cool, mehr darüber zu erfahren, wie es in Deutschland so mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht und auch mit privaten Sendern manchmal. Und ja, das würde ich sagen.
Ja, aber du sagst, es gibt das duale System nicht, aber es gibt doch sowas wie einen öffentlichen Rundfunk mit Fernsehen und Radio und dann gibt es aber auch private Stationen. Mhm. Worin liegt der Unterschied?
Beispielsweise in Bulgarien ist es so, dass die privaten TV-Sender beispielsweise stärker als der öffentlich-rechtliche sind. Und das gefällt mir eigentlich in Deutschland, dass es ganz umgekehrt ist und dass so die Medien, so die sind Teil von der Kultur und das in der Verfassung von Deutschland so verankert ist, dass die irgendwie so nicht dem Volke gehören, aber so, so in diese Richtung gehen.
Obwohl, wenn ich richtig informiert bin, ist der öffentliche Funk bei euch durch das Parlament finanziert. Also da stimmen die Parlamentarier ab, anders als in Deutschland.
Ja.
Nur bei der Deutschen Welle gibt es diesen Ausnahmefall. Mhm. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn das Parlament das Budget festlegt?
Oh, definitiv ein Nachteil. Man kann schon sehen, dass es irgendwelche Kontrolle gibt und nicht nur Versuche, sondern Kontrolle. Und das ist auch nicht gut, wenn es um Journalismus geht.
Ist das ähnlich in Rumänien, Dorina? Du bist sicherlich als, das ist ja das Nachbarland von Bulgarien, ja, ich sag mal auch nicht nur informiert darüber, wie es in Bulgarien ist, sondern auch bei dir auf dem Balkan. Ist das ähnlich mit der Situation der Medien in Rumänien?
Also in Rumänien gibt es natürlich die öffentlichen Medien, aber auch die privaten. Die sind eben so stark jetzt. Es war nicht immer so, aber momentan ist es so. Ich bin eigentlich freie Journalistin, also ich arbeite für die privaten Medien, ich schreibe Zeitungsartikel und ich mache auch Radio. Radio habe ich eigentlich auch für den Nationalsender gemacht, Radio Romania. Ja, jetzt, wie gesagt, es sieht alles besser aus, weil man hat ja Kanäle, die einer Person oder einer Gesellschaft so angehören, aber auch die öffentlichen. Es gibt Medien, die kontrolliert sind, es gibt Medien, die nicht kontrolliert sind. Also man hat ja mit Zäsur nicht mehr zu rechnen, was gut ist, was vor 35 Jahren nicht der Fall war zum Beispiel unter Ceausescu. Also es gibt jetzt viel mehr Medienfreiheit als vorher, was natürlich gut ist. Und natürlich für Rumänien ist es wichtig, auch zu den anderen EU-Ländern zu schauen. Also meine Arbeit ist eigentlich politische Analyse. Ich schreibe über Deutschland, über Osteuropa und auch über die Türkei und über die Beziehungen, die zwischen diesen drei Gebieten so bestehen. Also Politik und Migrationspolitik. Also man hat natürlich viel zu lernen von anderen Ländern, aber es ist auch gut, auf dem Balkan ein bisschen zu schauen und sehen, wie das alles geht.
Ja.
Euer Thema heißt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Populäres und Populistisches und Demokratie und Vernebelung. Das ist sozusagen das Seminarthema in diesem Jahr. Was interessiert dich im Umfeld vielleicht auch der Wahlen? In Brandenburg wird ja am Sonntag gewählt, gerade in dieser Hinsicht als Journalistin.
Ja, ich möchte schauen, was es morgen passiert und was die Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Also ganz Europa und auch Rumänien war natürlich sehr erstaunt über die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen. Also was jetzt in Brandenburg oder was morgen in Brandenburg passieren wird, wird auch sehr wichtig sein. Es gibt ja die Rechtsparteien, die überall auf dem Vormarsch sind. Natürlich in Rumänien, das ist auch der Fall. Es gibt ja die Wahlen, die kommen Ende November, Anfang Dezember, Parlamentswahlen und auch Präsidentschaftswahlen. Also das ist eine europäische Tendenz leider, aber man muss ja auch schauen, wie man das alles kontrakarieren könnte, ja, was man dagegen tun könnte. Und ja, es ist gut, dass man auch hier die Möglichkeit hat, das ein bisschen zu sehen als Journalist, ja, und das alles mit Rumänien zu vergleichen.
Martin Bednarik ist aus der Slowakei und die Slowakei war in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig, also relativ häufig zu anderen EU-Ländern im Programm, weil dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen neu erfunden wurde. Ich sag's mal ganz neutral, Martin. Wie ist da der gegenwärtige Stand, Rückbau und mehr staatliche Kontrolle? War so zumindest die letzte Ansage.
Ja, schon. Das Gesetz löste quasi den alten öffentlich-rechtlichen Sender aus. Und jetzt haben wir einen neuen. Heißt anders, auch die Aufsichts- oder Kontroll- Organe sind viel mehr, es gibt viel mehr Möglichkeit für die politische Macht, da reinzureden.
Und das ist, passiert das auch oder ist das jetzt nur erstmal eine Angst?
Das ist erstmal eine Angst, obwohl wir die ersten Mitglieder des StVR-Rats die Nominationen vom Kulturministerium bekommen haben. Und da ist ein Politiker, ein aktiver Politiker drin, einer der Autoren dieses Gesetzes, also einerseits Angst, aber etwas, das man schon spürt, das passieren kann und passiert eigentlich.
Und das nur auf Grundlage, weil euer Chef, also euer Staatschef Fico, meint, man müsse den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärker kontrollieren. War er zu kritisch in der letzten Zeit oder was war der Auslöser?
Eigentlich spricht man viel über Objektivität. Die politische Macht oder die Kritiker sagen oft, dass wir unobjektiv berichten über das, was passiert, aber das galt irgendwie nicht. Das ist irgendwie ein ausgemachter Argument da. Also über Objektivität spricht man viel.
Und was interessiert dich ganz kurz noch an Deutschland? Ich meine, ihr seid sozusagen ein paar Schritte voraus.
Ja, schon. Vielleicht die Mechanismen, wie das so wohl wie möglich, also möglichst unabhängig ist und wie man das möglichst nicht zentral macht. So gibt es auch die Möglichkeiten, das irgendwie zu kontrollieren aus dem Politischen, von Politikern viel geringer.
Okay, ich bedanke mich bei euch für den kurzen Besuch im Studio, obwohl ihr wart eine Stunde hier, konntet mir über die Schulter schauen. Und toi 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 für eure Länder, dass sich die Medien und Demokratie dann doch so gestalten, dass Medien frei berichten können. Vielen Dank.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.